Wir setzen uns für sauberes Wasser für alle Lebewesen ein. Darum sind wir Teil der Blue Community. Bei uns folgt jeden Sonntagabend um 8 Uhr eine Sendung zum Thema Wasser. Und jetzt kommt die nächste Folge. Viel Spass!
Vielleicht heisst ein paar von euch schon erkannt, die Geräusche kommen von Delfinen, ganz spannende Tiere. Wieso rede ich jetzt eigentlich von Delfinen? Ganz einfach, weil heute hatte ich ein ganz spannendes Interview mit der Frau Sigrid Lüber, die Ocean Care hat gegründet. Wie das sich alles angehört, könnt ihr direkt im Anschluss hören. Ich hoffe, ihr werdet viel daraus ziehen und viel Spass noch. Liebe Radio Chico Zuhörerinnen und Zuhörer, hier wieder mit der neuen Blue Community Sendung. Bei mir an der Leitung ist Frau Sigrid Lüber von Ocean Care. Herzlich willkommen und merci für mal, habt ihr euch Zeit genommen für das Interview.
Ja, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
Frau Lüber, bevor wir gerade ins Interview eintauchen, könntet ihr vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, welche Rolle die Ozeane für unser Ökosystem spielen und warum ihr Schutz so wichtig ist?
Ja, also wir haben vielfältige Aufgaben, die sie erfüllen, ganz wichtige Aufgaben. Ganz vordringlich jetzt auch bei dieser ganzen Klimakrise, die wir eigentlich hier haben. Wir tun, es sind ein grosser CO2-Speicher, sie können bis zu 50% CO2 aufnehmen. Sind ausgleichend durch das auch mit der Wärme, also mit dem Wärmehaushalt. Wir produzieren die Hälfte vom Sauerstoff, den wir atmen. Also man kann durchaus davon reden, dass es eine grüne und eine blaue Lunge gibt auf der Erde. Also die grünen sind die Wälder und die blauen sind die Meer. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, die Meer sind sehr wichtig für die Nahrungssicherheit. Ganz viele Menschen aus armen Küstenregionen sind angewiesen darauf, dass sie Protein aus dem Meer können haben, um sich zu ernähren. Und wir sind natürlich auch ein grosser Arbeitgeber, wenn man sich mal überlegt, was für Berufsfelder alles mit dem Meer zu tun haben. Schifffahrt, Fischerei, Tourismus, allerlei. Und wir sind natürlich auch für uns Menschen ganz wichtig für Erholung. Weil wer ist nicht schon mal am Meer gesessen und hat an den Wellen zugelassen und gespürt, wie beruhigend das ist. Oder auch all die Sportarten, die wir im Meer machen können und die uns mit Freude und Dankbarkeit auch erfüllen. Also sehr, sehr wichtige Rolle übernimmt das Meer. Und natürlich, also aus dem Meer ist alles Leben erst erstanden, weil zuerst ist ja eigentlich nur Meer auf unserem Planet. Ja.
Und mit all dieser Information, ganz spannend, komme ich mit meiner ersten Frage, Ocean Care, wie hat es alles angefangen und wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, also ich bin ja Gründerin von Ocean Care. Ich bin 1989 im Januar tauchen im Indischen Ozean und habe während einem Tauchgang Delfin gehört die ganze Zeit. Und ich bin mit meinem Mann unterwegs gewesen, wo Tauchlehrer war dazu mal. Und dann hat er mir das Zeichen gegeben, komm, wir gehen vom Riffen weg ins Blaue raus. Und dann sind grosse Gruppen von Delfinen auf uns zugeschwommen. Das sind sicher etwa 50 oder 60 Tiere gewesen. Und der Schwarm hat sich an uns geteilt und ist weitergeschwommen. Ich weiss nicht, ist es vielleicht 20 Sekunden gewesen oder 2 Minuten. Für mich ist es ganz ein wichtiger Moment gewesen in meinem Leben. Und ich habe den Moment entschieden, dass ich mich einsetzen möchte für den Schutz der Meer und von der Meerestiere und insbesondere damals auch Delfin. Und ich bin heimgekommen von den Ferien und habe gerade mein Arbeitspensum von 100 auf 80% reduziert und habe 13 Jahre auch Frauenarbeit geleistet, also Aufbauarbeit für Ocean Care und habe jetzt ganz fest Freude, wie sich die Organisation entwickelt hat und die neue Generation auch schon übernommen hat und am Laufen ist und dass wir eine internationale Organisation geworden sind, die auch gehört wird und dass wir sehr viel Einfluss können nehmen auf der Ebene von der Gesetzgebung auf Voraussetzungen vom Meer und vom Meeresschutz.
So hat es also alles angefangen und wenn wir jetzt da genau genau eintauchen wollen. Welche Ziele tut eure Organisation verfolgen?
Also wir verfolgen vor allem den Schutz vom Ökosystem, von Übernutzung vom Mensch. Ich würde sagen, bei uns geht es darum auch, dass wir nicht nur die Arterhaltung im Blickfeld haben, sondern für uns zählt auch das Wohl von jedem einzelnen Tier und natürlich eben auch der Schutz von ganz sensiblen Ökosystemen, wo die Artenvielfalt besonders gross ist. Und es ist nicht so, dass wir alles verbieten wollen, aber es gibt halt einfach viele menschliche Aktivitäten, wo es wichtig ist, dass man die tut reduzieren oder regulieren und einfach auch lenken. Also in dem sind wir so tätig.
Und jetzt, wo ihr gerade von diesen Aktivitäten haben, geredet, welche Art von Aktivitäten wären das jetzt zum Beispiel, wenn man zwei, drei nennen?
Ja, das würde ich gerne ein bisschen erläutern. Wir haben uns formalen Prozess verschrieben. Also unser Engagement ist auf der Policy-Ebene, das heisst auf der UNO-Ebene oder eben auch mit internationalen oder regionalen multilaterale Umweltorganisationen. Dort bringen wir unsere Expertise ein, zum Wohl der Tiere. Also jetzt ganz konkret kann ich ein Beispiel nennen. Das ist, wo wir jetzt im Moment gerade auch den Schwerpunkt drauf haben, dass wir eine Temporeduktion in der Schifffahrt verlangen, weil eine Temporeduktion nur schon von 10% würde bedeuten, dass es 13% weniger Treibhausgas durch die Schifffahrt würde ausstoßen, dass der Lärm würde sich um etwa 40% reduzieren und die Kollisionen von grossen Walen mit Schiff würden sich auch ungefähr, also das Risiko würde sich um 60% reduzieren. Wir setzen uns auch dafür ein, dass sensible Gebiete, also jetzt zum Beispiel eine Kinderstube von Wahl oder jetzt als Beispiel der Hellenische Graben, das ist südlich von Kreta in Griechenland. Dort ist eine Pottwalpopulation von etwa 200 Tieren daheim. Und die sind sehr gefördert durch die intensive Schifffahrt. Da fahren etwa im Tag 80 Schiffe durch das Gebiet durch. Und da sind wir auch sehr fest daran, dass eben das Kollisionsrisiko kann minimiert werden. Und da haben wir auch schon sehr viel Erfolg können einfahren. Also es hat einige Reedereien und aber auch Schifffahrtsverbände, die sich dazu entschieden haben, unserem Aufruf zu folgen und jetzt das Gebiet, das wichtige Gebiet von der Pottwal umfahren. Und dann haben wir noch, also ist eine komplementäre Lösung für Gebiete, wo man nicht umfahren kann. Also es gibt ja auch so enge Durchgänge zwischen den Inseln oder so, wo jetzt das Schiff nicht wirklich ausweichen kann. Für dort haben wir jetzt noch eine technische Lösung entwickelt, wo wir kurz davor sind, einen Durchbruch zu erleben für die Implementierung von das, weil für das brauchen wir die Regierung von Griechenland, weil das ist zwischen zwei Inseln dort, wo Pottwal ganz häufig vorkommen, wo man sie muss schützen, dass sie nicht von Schiff gerammt werden und dann an dem sterben.
Und kann man sich da schon mit dem alles, was man machen konnte, vorstellen, falls man jetzt nicht weiter machen würde, eben mit dem Projekt wie zum Beispiel der Ocean Care, was für Betreuungen würden denn am Meer und am Ozean anstehen?
Also es gibt ganz, ganz vielfältige Bedrohungen, wo das Meer und natürlich auch die Meerestiere total unter Druck setzen. Also das ist zum einen sicher die Plastikverschmutzung, die alle kennen und auch hier selber erleben, oder wie viel Plastik anfällt, wenn man geht posten oder nach einem schönen Abend am Morgen früh geht spazieren. Dann sieht man das auch. Und das ist ein ganz grosses Problem. Dann natürlich der Unterwasserlärm, der durch menschliche Aktivitäten gemacht wird, wie zum Beispiel Suche nach Rohöl, wo ja auch dann der Rohstoff ist mit dem Plastik. Also man sieht, die Probleme, die sind alle irgendwie miteinander verhängt. Dann zum Beispiel auch die Überfischung und neuere Probleme sind jetzt zum Beispiel das Tiefseebergbau und auch das Geoengineering, also wo man probiert, das Klima zu beeinflussen. beeinflussen oder das Meer zu düngen, dass es mehr CO2 kann aufnehmen und so weiter. Also ganz viele Sachen sind da am Laufen, wo vielleicht auf den ersten Blick gut tönen, aber wenn man ein bisschen näher hinschaut, dann merkt man, dass da sehr, sehr viele Risiken auch dabei sind, weil man nicht abschätzen kann, was wirklich dann passiert.
Und als internationale Organisation tragt ihr ja sehr viel bei zum Schutz vor dem Meer. Aber ich nehme an, dass das mal nicht einfach so funktioniert ganz allein, sondern nur wenn alle würden mitmachen und irgendeine Gegenwirkung kommt von den Leuten und auch von der Regierung. Was denkt ihr, wie kann man da noch effektiver zusammenarbeiten und was wird benötigt?
Ja, also bei der internationalen Arbeit und auch national, es braucht halt auch den politischen Willen, um gewisse Sachen dann auch umzusetzen. Und darum ist es so wichtig, dass man Wert darauf legt, dass die Forderungen oder die Abkommen halt eben auch rechtlich bindend sind. Also wie jetzt das Abkommen zum Schutz von der Hochsee, wo im März 2023 beschlossen worden ist, das soll ja rechtlich bindend sein, oder? Und dann kann man eben auch die Massnahmen einfordern. Und das ist jetzt mal die eine Ebene, oder? Das ist jetzt nicht eine Symptombekämpfung, sondern man schafft den rechtlichen Rahmen, um Regelungen erlassen und kann nachher die international, aber eben auch national dann einfordern. Und natürlich langt es nicht nur, wenn die Regierung das beschliesst, sondern das muss auch kommuniziert werden. Und jeder Einzelne muss sich da auch engagieren. Also ich beispielsweise schaue, dass ich nicht viel Wasser brauche. Ich schaue, dass ich möglichst wenig Plastik habe bei mir kaufen, geht darum auf den Markt. Und es braucht einfach alles ein bisschen mehr Zeit. Aber auch da, es braucht den Willen. Aber wir können es, wie Sie es gesagt haben vorhin, wir können es nur miteinander machen. Und es braucht von jedem Einzelnen den Einsatz. Und für das braucht es natürlich auch, dass man, also Umweltbildung, also wie jetzt zum Beispiel auch die Sendung oder was ihr sonst noch macht, ganz wichtig, oder, dass man informiert ist. Weil nur wenn man informiert ist, kann man auch informierte Entscheidungen treffen und mithelfen. Also das ist ganz klar.
Wenn wir da schon von alle miteinander mithelfen am Reden sind, gibt es irgendwelche Partner oder vielleicht NGOs, von denen mit denen zusammen arbeiten, um ein Ziel einen Schritt näher zu kommen?
Jawohl, wir sind sehr gut im Zusammenarbeiten. Wir haben immer jedes Jahr etwa so zwischen 40 und 50 NGO-Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Nicht einfach generell oder grundsätzlich, sondern wir haben ganz spezifische Projekte, wo man so Päckchen bildet mit NGOs, die eben vielleicht genau in dem super sind oder spezialisiert sind. Also das ist ganz wichtig, dass man kann Partnerschaft schliessen und gemeinsam ist man viel stärker, das ist ganz klar. Und wir arbeiten nicht nur in Partnerschaften mit NGOs zusammen, sondern wir sind auch Teil von Netzwerken, oder wo vielleicht, jetzt zum Beispiel Break Free von Plastik ist ein Netzwerk, wo 2400 NGOs zusammen arbeiten, oder? Also, dort, klar, hat es dort eine Steering Group, die ein bisschen kleiner sind, bei der sind wir auch dabei, weil wir schon sehr lange an der Plastikproblematik arbeiten. Und es ist klar, dass man nicht immer, wenn es so viele sind, man mit allen gerade persönlich in Kontakt ist, aber es gibt wirklich ganz tolle Netzwerke, wo alle miteinander verbinden und wo man wirklich am gleichen Strick zieht. Und das ist ganz wichtig, das ist essentiell, um wirklich etwas zu erreichen.
Merci vielmals, Frau Lübe. Ich nehme an, natürlich gibt es noch viel Arbeit zu erledigen und man setzt sich immer wieder ein, aber so gibt es sicher auch schon einige Erfolgsgeschichten. Könnt ihr vielleicht über ein paar von diesen positiven Entwicklungen und Erfolg berichten im Bereich des Meeresschutzes?
Ja, das kann ich gerne machen. Also, ich will da nochmal anknüpfen, eben bei diesen Schifffahrtsunternehmen, bei diesen Reedereien, die bereits zugesagt haben und das auch durchführen, dass sie Tempo rausnehmen, dass sie ein sensibles Gebiet umfahren. Und durch das haben wir schon können, nur durch die Umfahrung und Tempo raus, haben wir können schon die Kollisionsrisiko um 30% reduzieren. Dann zum Beispiel letzten März 2003 ist das Hochseeabkommen beschlossen worden. Und da kann ich vielleicht auch gerade ein bisschen eine Idee geben, von welchem Zeitrahmen das man da redet. Da habe ich, als ich das erste Mal an Thuno bin, 2004, von dem gehört, also dass jetzt Thuno will sich um das kümmern, also das Seerechtsabkommen will, so ein damals hat es noch geheißen Implementing Agreement machen für die Hochsee. Und ich habe mich dann bemüht, dass wir bei diesen Arbeitsgruppen dabei sein können. Und ich war das erste Mal 2007 bei diesen Arbeitsgruppen dabei gewesen für den Schutz der Hochsee. Und das Abkommen ist 2023 unter Dach und Fach gebracht worden. Also sieht man einmal, wie lange Schnuff das man muss haben, also als Organisation. Und das ist sicher nicht nur im Meeresschutz so, aber ganz sicher im Meeresschutz wirklich ausgeprägt. Das sind, wir reden jetzt in der Regel von 10 Jahre und mehr, bis man wirklich einen Schritt kann, also einen wichtigen, positiven Schritt kann verbuchen. Und jetzt geht es bei dem Abkommen natürlich auch darum, dass man auch schaut, dass das Abkommen zäh hat und dass es auch greift und dass es auch eine Kontrolle gibt und einen Vollzug. Also es ist mit dem Beschluss, dass das Abkommen gemacht wird und welche Elemente sollen matchentscheidend sein, ist die Arbeit nicht getan. Es geht nachher weiter, eben, wenn man das alles muss ausarbeiten, was für Regeln denn sollen gelten und so. Dann, was auch ein grosser Erfolg ist, natürlich das Plastikabkommen, wo man auch Jahre jetzt darauf hingeschafft hat, dass jetzt doch der Beschluss da ist. Also gekommen ist, vor 2 Jahren ist das gewesen, dass man so ein rechtlich bindendes Plastikabkommen haben will, wo auch die Industrie in Pflicht nimmt. Und da hat es jetzt nächste Woche die 4. Intergovernmental, also wo die Regierungen miteinander verhandeln. Und natürlich sind wir auch dort und verhandeln mit am Tisch. Wo schon das 4. Meeting, wo auch die Elemente verhandelt für das Plastikabkommen. Das mag auf den ersten Blick oder so ein bisschen abstrakt tönen. Das sind wie Wurzelbehandlungen. Oder? Das ist, wir können das Plastikproblem nicht mehr lösen mit Putzen, mit Strandreinigungen und Plastikabschöpfen vom Meer, was eben dann auch noch die Schwierigkeit bringt, dass sehr viel Biomasse, also kleine Meerestiere, wie kleine Fischli, Plankton und so, mit abgeschöpft werden und zerstört werden. Wir können es nicht mehr putzen mit dem. Es muss an den Wurzeln gelöst werden, also nämlich dort, wo das Problem entsteht. Und das ist eigentlich schon bei der Suche nach Rohöl, weil das der Rohstoff ist für Plastikproduktion. Und das muss alles nachher in dem Abkommen geregelt werden. Aber dass man sich können einigen, dass es eins braucht und dass trotz der sehr starken Lobby aus der Industrie, ist wirklich als grossen Erfolg zu gewichten.
Merci vielmals. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu den Einzelpersonen zurück. Könnt ihr vielleicht noch mehr erläutern, wie sich Einzelpersonen spezifisch einsetzen können, um ihren Teil zum Schutz der Meere beizutragen? Und welche einfachen Schritte könnten sie unternehmen, um eine nachhaltige Entscheidung zu treffen?
Ja, also Einzelperson, man denkt immer, das ist so ein riesen Problem, was kann ich da dazu beitragen? Aber ich denke, man kann sehr viel dazu beitragen. Kleine Sachen, aber kleine Sachen, wir brauchen mehr Leute, die es nicht perfekt machen, als nur eine Handvoll Leute, die es super perfekt machen. Und als Einzelperson kann man eben auch zum Beispiel schauen, dass man Einwegverpackung vermeiden tut, dass man zum Beispiel auch sorgfältig ist, wenn man mal draußen picknickt, dass man nichts liegen lässt oder so, weil auch durch Windvertragung gelangen die Sachen alles dann in die Wasserwege, sagen wir Flüsse oder Seen, und jeder Fluss endet irgendwann im Meer und dann wandern die Abfälle dort her. Und ich glaube nicht, dass es einen Mensch gibt auf dieser Welt, der das auch wirklich will. Wir können auch zum Beispiel eben ÖV, Velo und so benutzen und sorgfältig sein mit allen Ressourcen. Food Waste ist sicher auch ein Thema, aber ich glaube, da muss ich bei den jungen Leuten gar nicht gross etwas sagen, weil die Generation, die wir sind ja sowieso eigentlich sehr bewusst um das. Und was auch ist, wenn man jetzt zum Beispiel am Meer in den Ferien ist oder lieber mal mit dem Stand-up-Paddle die Uferzone erkunden, statt mit dem Jetski. So, man kann es trotzdem geniessen und man muss auch nicht auf alles verzichten, aber einfach so ein bisschen sich vielleicht in die Meerestiere versetzen und sich überlegen, was heisst jetzt das für die, wenn ich da mit dem Motorboot, weiss ich, übers Meer brettere mit, weiss ich, wie viel Speed, oder gefällt es mir jetzt auch besser, wenn ich ganz in der Ruhe ein bisschen da paddeln oder gar schnorcheln, ohne gross zu stören. Also das sind so kleine Sachen, die man wirklich kann machen im Alltag. Also wie auch zum Beispiel, wir haben ja hier in der Schweiz immer das Gefühl, wir haben zu viel Wasser und es regnet ja so viel, oder? Aber der Grundwasserspiegel geht auch bei uns runter und wirklich sauberes Wasser ist auch bei uns sehr kostbar. Und ich denke eben auch, wenn man so Sachen macht wie beim Zähneputzen oder beim Duschen, das Wasser abstellen, während man Zähne putzt oder sich einseift, dann hat man auch schon wieder einen Beitrag geleistet. Und ich glaube, es kann auch Freude machen, man muss wegen dem nicht eben auf alles verzichten. Und wir können uns auch bewusst sein, dass wir Spuren hinterlassen. Das können wir gar nicht vermeiden. Aber einfach schauen, dass wir so ein bisschen die können reduzieren und im Mass halten.
Das heisst eben reduzieren, nicht auf alles verzichten, aber vielleicht auf Alternativen greifen.
Genau.
Und ich denke mal, die Forschung spielt ja in diesem Bereich auch eine sehr wichtige Rolle für die Entwicklung. In welchem Bereich denkt ihr, sollte man eurer Meinung nach ein bisschen weiter und tiefer in forschen?
Ja, also Forschung ist ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits braucht es sie wirklich, weil wir basieren jetzt zum Beispiel unsere Arbeit auf seriöse Wissenschaft. Also wir setzen auch auf geprüfte Papers, nicht graue Literatur. Also ist sicher ganz wichtig, dass die Forschung nicht einfach aus Gewunder ist, sondern dass Forschung immer auch vor dem Hintergrund vom Schutzgedanken stattfindet tut und dass Forschung auch, wenn immer möglich, nicht invasiv ist. Eben also Forschung zur Nutzungskonflikt, also wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wenn man jetzt eine räumliche und eine zeitliche Bestandesaufnahme von, sagen wir jetzt, Delfin oder Wal in einem bestimmten Gebiet macht und das überlappt mit industriellen Aktivitäten oder mit der Fischerei, dann könnte man zum Beispiel so ganz einfach herausfinden, welche Monate sollte man die Fischerei einschränken, welche Monate sollte man nicht jetzt zum Beispiel lärmintensive Aktivitäten machen. Oder für so Sachen finde ich Forschung wahnsinnig wichtig und auch richtig. Manchmal ist es einfach so heutzutage, dass immer für mehr Forschung gefragt wird und man hat den Eindruck, es geht darum, dass man weniger schnell muss ins Handeln kommen. Weil häufig ist es auch so, dass wenn man operativ etwas macht, dass man, sagen wir jetzt eben, man verlangsamt das Tempo von einem Schiff, hat man einen dreifachen Wert davon, eben weniger CO2, weniger Lärm, ein kleineres Risiko für Schiffskollisionen. Oder? Und ich denke, dass wir mit den technischen Entwicklungen, gibt es gewisse technische Entwicklungen, die fantastisch sind, die als, eben als komplementär können gebraucht werden, aber man sollte wirklich darauf achten, dass Forschung nicht einfach verwendet wird oder der Ruf nach mehr Forschung verwendet wird, dass man nicht muss aktiv werden, dass man nicht muss etwas verändern.
Und Frau Lübe, ich würde sagen, wenn man immer so von Projekten redet und Sachen, die man gerne heute verändern würde, dann kommt mir auch schon das Stichwort Sensibilisierung in Sinn. Was kann man für Sensibilisierung Möglichkeiten machen, dass die Öffentlichkeit immer viel mehr von dem Schutz von den Ozeanen erfährt, um das Bewusstsein zu fördern?
Ja, also da kann man viel machen. Also wie jetzt ihr macht ja das auch mit dem Radio. Also ich nehme an, das ist jetzt wahrscheinlich eine Reihe von Sendungen, wo so diesen Themen gewidmet sind. Das ist fantastisch. Das ist auch Sensibilisierung und Bildung. Und ich denke auch zum Beispiel die Medien haben einen sehr grossen Sensibilisierung und Bildungsauftrag. Wir nehmen den auch wahr. Also bei uns ist es so, oder, dass wir eben als erstes mal mit unserer Webseite, mit Newsletter kann man sich informieren. Also wir haben einen Newsletter, den man kann gratis abonnieren. Das ist immer so themenspezifische Informationen, wo es auch Tipps hat. Und was wir auch machen, ist Vorträge zum Teil. Jetzt manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn es extrem weit weg ist und vielleicht nur eine kleine Klasse. Ich sage nicht, dass man dann einfach Nein sagt, aber es ist halt nicht immer möglich, allem gerecht zu werden. Aber ich habe zum Beispiel alleine letztes Jahr viele so Leute begleitet, die zum Beispiel Lehrabschlussprüfung, Vertiefungsarbeit machen oder die für die Matura oder so Interviews brauchen. Also ich habe letztes Jahr über 40 Interviews gegeben, wo ja dann auch viel Information überkommt, wo auch weiterführende Links ich gebe und so. Und ich denke auch zum Beispiel die Vorträge, die man macht bei Serviceclubs wie Lions, Rotary, Kiwanis und so. Das ist auch Öffentlichkeitsarbeit oder Sensibilisierung. Also da kann man sehr, 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 sehr viel machen. Und auch da vielleicht noch die Einzelperson kann da natürlich auch etwas machen, weil wenn man etwas überkommt, wo man findet, hey, das ist jetzt einfach wichtig, da kann man es mit den Freunden teilen oder mit der Schulklasse teilen oder auch in der Familie natürlich. So wissen immer mehr Bescheid über die Wichtigkeit vom Meeresschutz und dem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen.
Da haben wir also ganz viele Möglichkeiten, die ihr hier aufgezählt habt. Ich nehme jetzt schnell raus das mit den Newsletter. Da könnt ihr vielleicht auch sagen, wo man das finden kann und welche Adresse.
Ja, den Newsletter kann man abonnieren bei uns auf der Webseite unter www.oceancare.org. Und dann kann man in der Suchfunktion auch Newsletter eingeben und kommt direkt dorthin, wo man sich dafür anmelden kann. Dann kommt der so ein- bis zweimal im Monat ungefähr auf die E-Mail-Adresse. Genau. Und man kann auch, wenn man zu etwas mehr Informationen will, haben, dann auf den Newsletter auch antworten. Und meistens wird es dann nachher an mich weitergeleitet. Und dann nachher tue ich gerne mehr Informationen zusammenstellen. Genau.
Also für alle Interessierten könnt ihr dort gerne nachschauen. Abschließend, was sind Ihre Hoffnungen und Ziele für die Zukunft vom Meeresschutz?
Ja, also meine Hoffnungen sind natürlich, dass man die Hitzewellen, die auch im Meer stattfinden, dass man die kann bremsen oder stoppen und dass es uns gelingt, dass man die menschlichen Aktivitäten so können regulieren und reduzieren, dass eben mehr erhalten bleiben und die Menschen, die vom Meer leben, eben doch auch ein Auskommen haben. Und in Bezug auf Hoffnung möchte ich noch etwas anfügen, und zwar meine ich mit der Hoffnung, nicht eine naive Hoffnung, es kommt dann schon alles gut, aber die Hoffnung oder auch der Optimismus im Wissen über alle Stolpersteine und alle Schwierigkeiten dranbleiben und sich einfach mit allem, was man hat, für mehr einsetzen. Und da bin ich auch immer noch dran, obwohl ich schon pensioniert wäre. Aber es ist mein Leben und ich finde, das ist sehr lohnend und das kann ich nur allen empfehlen, weil es macht mega Freude, wenn man sieht, oh, jetzt habe ich können beitragen oder so. Und wirklich, das gibt eben dann auch wieder Hoffnung, oder? Je mehr Leute sich einsetzen, umso mehr können wir machen. Und umso mehr wird auch die Hoffnung genährt und natürlich auch die Chance, dass das Ziel auch erreicht wird, dass so gesund bleiben wie möglich.
Frau Lübe, wir hatten da eine Reihe an Fragen und ihr habt das alles ganz, ganz super beantwortet. Hat es vielleicht irgendetwas, was dir noch ergänzen wollte, was ich vielleicht nicht erwähnt
habe? Nein, also ich habe ein super Interview gefunden, finde sehr umfassend, gute Fragen. Also ich habe da eigentlich nichts mehr zu ergänzen, außer ich würde mich mega freuen, wenn sich Leute von Ihren Zuhörern würden bei uns anmelden für den Newsletter oder sonst melden. Ja.
Das wäre natürlich toll und somit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei euch für das Interview und nochmal für eure ganze Zeit, die ihr habt genommen und auch für all die wertvollen Antworten, die ihr uns hier habt gegeben. Merci vielmals.
Das war sehr gerne gewesen.
So sind wir am Ende von unserer Sendung angekommen. Ich wünsche allen, die da spannend haben, bis zum Schluss mitzuhören können, einen schönen Abend. Und für die, die noch im Livestream sind, weiterhin viel Spass mit dem Radio Chico-Programm. Wir hören uns natürlich nächstes Mal mit einer neuen Sendung von der Blue Community.